Wenn die Kundenzufriedenheit steigt, ist es letzten Endes auch so, dass es natürlich förderlich für die Geschäftsbeziehung ist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge CX Insight. Unser heutiger Gast ist Michael Fischer. Er arbeitet im Consulting bei FIS und ist für das Produkt SAP Commerce Cloud mit dem Schwerpunkt Integration zuständig. Hallo Michael.
Hallo Laura, ich freue mich heute hier zu sein und mit dir ein bisschen über das Thema E-Commerce im B2B-Bereich zu sprechen.
Ich freue mich auch, schön, dass du da bist. Michael, wir wollen ja heute über die größten Fails im B2B-E-Commerce sprechen oder andersrum gesagt, wie man diese Fails vermeiden oder ihnen vorbeugen kann. Es ist ja so, dass E-Commerce im Bereich B2B bedeutet, dass Hersteller und Großhändler nicht direkt an den Endkunden verkaufen, sondern an Geschäftskunden, also an Handwerker und Dienstleister, die diese Produkte dann weiter an den Endkunden verkaufen. Was macht denn eine Geschäftsbeziehung im B2B aus und besonders? Stichwort Vertrauen vielleicht auch.
Ja, also letzten Endes ist es ja so, wie du richtig gesagt hast, im B2B-Bereich geht es eben darum, dass Unternehmen letzten Endes miteinander auf einer professionellen Ebene zusammenarbeiten und dabei eben Produkte oder eben auch Dienstleistungen bzw. Ressourcen miteinander austauschen. Und der Unterschied ist eben oder besteht eben auch darin, wenn man es jetzt mal im B2C-Bereich sieht, dass eben nicht an den Endkunden verkauft wird. Und gerade deswegen ist eben auch eine professionelle Zusammenarbeit an der Stelle eben ganz, ganz wichtig. Und eben auch das Stichwort Vertrauen. Letztendlich ist es ja so, dass Unternehmen hier eine langfristige Beziehung aufbauen möchten, um so eben auch wirklich kontinuierliche Umsätze zu generieren. Und an der Stelle ist eben Vertrauen unumgänglich. Und wie kann man jetzt letzten Endes auch so ein Vertrauen dann untereinander aufbauen? Das ist ja nichts anderes wie in jeder anderen Beziehung auch, dass man einfach eine transparente Kommunikation miteinander hat, klare Verträge miteinander abschließt und dann eben auch verlässliche Lieferungen beziehungsweise eben auch termingerechte Zahlungen abwickelt, ne?
Auf jeden Fall. Das Thema Vertrauen ist also was ganz, ganz Wichtiges. Wie kann denn der Online-Shop bei dieser Beziehung und bei dieser vertrauensbasierenden Beziehung unterstützend wirken und was muss er leisten?
Ja, letzten Endes ist es so, dass ein B2B-Shop im Grunde genommen die Möglichkeit bietet eben, eine effiziente Möglichkeit bietet, Produkte und Dienstleistungen zu bestellen und das Ganze dann eben jetzt nicht nur zu möglichen Geschäftszeiten, sondern wirklich, dass der Shop einfach 24/7 bereitsteht und man eben nicht auf oder Termine mit einem Vertriebsmitarbeiter ausmachen muss. Das Ganze hat dann eben auch zur Folge, dass der Kunde so eben auch Zeit bzw. eben auch Kosten sparen kann und somit eben auch die Kundenzufriedenheit steigt. Und wenn die Kundenzufriedenheit steigt, ist es letzten Endes auch so, dass es natürlich förderlich für die Geschäftsbeziehung ist.
Was muss er denn ganz konkret leisten, dieser Online-Shop im B2B?
Also im B2B-Bereich gibt es so ein paar Themen, die auf jeden Fall abgedeckt werden müssen. Das eine ist eben, dass hier auf jeden Fall eine Integration in andere Systeme gegeben sein muss. Egal, ob das jetzt ein ERP-System oder ein CRM-System ist. Im B2B-Bereich kommt es auch immer wieder vor, dass es so branchenspezifische Softwares gibt, wie jetzt Handwerker-Softwares, die da irgendwie mit integriert sein sollten oder müssen. Personalisierte Preise, ein ganz wichtiges Thema. Im B2B-Bereich ist es eben so, dass gerade für bestimmte Kundengruppen oder auch Kunden unterschiedliche Preise gelten. Und deswegen ist eben das Stichwort personalisierte Preise da auch ganz wichtig. Dann natürlich eine einfache Produktsuche bzw. auch Produktverwaltung. Im B2B-Bereich, wenn man jetzt mal so einen Sanitär-Großhändler sich anschaut, da gibt es einfach Unmengen an Produkte. Deswegen muss eben auch geguckt werden, dass so eine Produktsuche einfach optimal funktioniert. Gleichzeitig muss er natürlich benutzerfreundlich sein und eine einfache und intuitive Bedienung bieten. Und was immer wichtiger wird, ist eben auch das schnelle Laden eines Webshops. Also die Performance spielt einfach eine ganz wichtige Rolle und die Navigation.
Das sind einige Dinge dabei, bei denen ich raushöre, ach, das ist ja ähnlich wie im B2C, andere Sachen unterscheiden sich davon. Ein anderes Thema, das auch im B2C an Bedeutung gewonnen hat, ist ja das Thema Omnichannel Shopping. Also die Verschmelzung davon, dass man einerseits den Point of Sales hat und andererseits auch den Online-Shop. Und das ist ja auch kein untypisches Szenario, dass der Kunde im Laden die Ware auch mal haptisch erfassen will, schließlich sich aber dazu entscheidet, das zeitversetzt online zu kaufen oder auch umgekehrt. Er bestellt also die Ware online und holt sie dann im Ladengeschäft ab. Was empfiehlst du denn hier für den Bereich B2B? Ist das Thema Omnichannel-Shopping im B2B genauso relevant wie im B2C?
Also Omnichannel beziehungsweise eben auch jetzt in dem Fall, das wäre so ein typisches Szenario, Click and Collect.
Genau.
Also ich bestelle online und möchte die Ware dann vor Ort abholen. Also das ist nicht nur ein reines B2C-Thema, also das gewinnt auch immer mehr an Bedeutung im B2B-Bereich. Weil es eben auch dann einfach Produkte gibt, wo man vielleicht dann einfach nochmal eine Beratung braucht, wünscht, egal um was es da geht. Es kann auch wirklich sein, es kommt ein neuer Lack raus, der irgendwie Grundierung und Finish in einem hat und dann hat man da irgendwie nochmal Rückfragen, wie man die Oberfläche vielleicht nochmal perfekt vorbehandelt. Und solche Themen kann man dann wirklich dann einfach nochmal vor Ort gut machen, indem man sich dann vielleicht mit dem jeweiligen Vertriebsmitarbeiter dann einfach nochmal verabredet. Und ja, somit ist es auch wirklich ein B2B-Thema und würde ich auch absolut empfehlen, mit anzubieten, weil ja letzten Endes jeder weitere Verkaufskanal, den ich meinem Kunden an die Hand gebe, der kann zusätzlichen Umsatz generieren. Und der Vertriebsmitarbeiter vor Ort hat dann eben auch nochmal die Möglichkeit, die Bindung zum Kunden einfach zu stärken durch eine gute Beratung. Also auch dieses persönliche Thema fließt einfach nochmal mit rein. Und auch Themen wie Cross- oder Upselling. Ja. Der Kunde kommt rein, möchte vielleicht den Produkt, also das Produkt, haben Sie vorhin gesagt, einen speziellen Lack. Und dann kann man vielleicht hier nochmal zusätzliches spezielles Material einfach mit anbieten oder auch neue Produkte, die rausgekommen sind, einfach nochmal dem Kunden näher bringen und letzten Endes so auch nochmal Feedback sammeln.
Super. Jetzt hast du schon das Beispiel Maler gebracht. Da ist dann meine nächste Frage auch gleich. Gerade so einen Maler, der jetzt eine Farbe von unterwegs aus, vom Tablet oder vom Smartphone aus nachbestellen möchte. Wie wichtig sind denn da mobile Anwendungen? Was muss der Shop denn hier leisten können?
Also mobile Anwendungen spielen auch im B2B-Bereich wie auch im B2C-Bereich eine immer wichtigere Rolle. Also wenn man mal so sein eigenes Einkaufsverhalten sich anschaut, also ich glaube, ich kaufe fast nur noch über ein Smartphone ein. Also in den seltensten Fällen klappe ich abends nochmal den Laptop hoch. Und ich denke auch, dass es eben gerade bei Geschäftskunden auch immer mehr an Bedeutung gewinnt. Also das heißt, dass ich unterwegs dann einfach mal schnell mit dem Smartphone oder auch mit dem Tablet bestellen möchte. Und da muss natürlich der B2B-Shop quasi einiges leisten, um da eben auch ein nahtloses Einkaufserlebnis zu bieten. Ja, also letzten Endes, so ein Stichwort ist ja Responsive Design, dass eben die Oberfläche auch wirklich an so ein mobiles Endgerät angepasst ist. Des Weiteren ist es natürlich so, dass eben dabei immer wirklich darauf geachtet werden muss, dass es weiterhin benutzerfreundlich ist und zuverlässig auch funktioniert auf allen Geräten. Und dabei dann eben auch wirklich noch eine gute Performance liefert. Also das heißt, dass ich nicht von unterwegs aus irgendwie eine Listenseite öffne und ich eine halbe Stunde warten muss, bis dann tatsächlich irgendwie die Seite geladen hat.
Ja, super. Ein Punkt, den du vorhin schon mal angesprochen hattest, ganz kurz, individuelle Preise. Das würde mich jetzt auch noch mal genau interessieren, wie das denn bei Geschäftskunden ist. Die haben ja ganz oft individuelle Konditionen, unter anderem individuelle Preise. Wenn sich jetzt der Handwerker im Normalfall meldet, also anruft zum Beispiel, dann weiß der Mitarbeiter am Telefon oft schon, wer ist denn da dran, welche Konditionen sind mit demjenigen vereinbart, wie geht das Gespräch weiter. Fallen dann diese individuellen Begrüßungen im Online-Shop weg oder kann der Online-Shop das auch leisten, dass er sofort erkennt, wer ist da, welche Konditionen hat derjenige?
Also eine individuelle Ansprache kann genauso über einen Online-Shop umgesetzt werden und ist genauso wichtig wie eben im persönlichen Austausch über das Telefon. Das kann dann zum Beispiel über personalisierte Preise oder Produktangebote passieren, ne? Dass der Kunde zum Beispiel sich am Shop anmeldet und auf der Produktdetailseite wird er dann vielleicht schon mit dem Namen begrüßt und bekommt dann eben ein entsprechendes Angebot angezeigt, was auf ihn zugeschnitten ist für bestimmte Produkte. Auch solche Themen wie automatisierte E-Mails, die dann vielleicht auf Rabattaktionen oder solche Geschichten hinweisen. Also man kann da unzählige Dinge realisieren und ist wirklich genauso wichtig wie auch im persönlichen Kontakt mit dem Kunden.
Okay, das ist ja auch echt ein großer Vorteil, dass man da individuell angesprochen und erkannt wird. Das ist mir jetzt so eingefallen, diese individuellen Konditionen. Welche zusätzlichen Elemente benötigt denn so ein Shop im B2B noch, die mir jetzt vielleicht nicht eingefallen sind und die ein B2C-Shop auch nicht benötigt? Was kannst du denn da aus dem Nähkästchen noch erzählen?
Ja, wir hatten es ja vorhin schon mal. Also wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt sind tatsächlich die kundenspezifischen Preise, aber auch eine umfangreichere Bestandsermittlung zum Beispiel. Also ich meine, es ist nicht so, dass man halt einfach nur mal ein T-Shirt bestellt, wie jetzt vielleicht im B2C-Bereich, sondern vielleicht möchte man zum Beispiel Farben nicht im Stück kaufen, sondern vielleicht auch in einem Karton oder es gibt verschiedenste Verkaufsmengeneinheiten, die man dann eben zum Beispiel auch abbilden muss, wo dann eben auch die Bestandsermittlung darauf reagieren müsste. Dann ein weiterer Punkt ist zum Beispiel das Thema kundenspezifische Kataloge, also Produktkataloge. Das heißt, wenn jetzt sich Kunde A im Shop anmeldet, dann kann es durchaus sein, dass dieser andere Produkte angezeigt bekommt oder angezeigt werden sollen als jetzt Kunde B. Also das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Dann so Themen wie, man hat sich jetzt einen Warenkorb als Kunde zusammengestellt und möchte dafür vielleicht ein individuelles Angebot anfragen. Also dann auch solche Themen wie Angebotsanfragen senden oder ich habe mit dem Vertriebsmitarbeiter telefoniert, der hat mir jetzt vielleicht im ERP-System ein Angebot angelegt und ich möchte das dann über den Shop einfach abrufen und die Bestellung abwickeln, ne, dass solche Prozesse dann einfach funktionieren. Und ein Thema auch, so Themen wie Zahlungs- und Lieferbedingungen können halt auch im B2B-Bereich durchaus komplexer sein und müssen auch entsprechend dann ja angezeigt bzw. umgesetzt sein.
Okay. Bewegen wir uns jetzt mal auf ein technischeres Terrain. Wie sollte denn die Systemlandschaft um den Shop herum aufgebaut sein und welche Fails sollte man hier vermeiden?
Ja, der Aufbau der Systemlandschaft, also da fällt mir eigentlich ein Schlagwort ein, das heißt Integration. Also auf jeden Fall sollte die Systemlandschaft so aufgebaut sein, dass sie offen für die Integration in andere Systeme ist. Denn der Shop kann nur so gut sein, wie er auch letzten Endes mit Daten gefüttert wird, beziehungsweise wie er auch Daten weitergeben kann. Eine typische Integration ist natürlich die Integration in ein ERP-System. Dort werden ja letzten Endes alle geschäftlichen Prozesse gesteuert und Daten gespeichert. Und hier muss natürlich eine reibungslose Integration vorhanden sein, um die Geschäftsprozesse beziehungsweise auch jetzt als Beispiel, es wird eine Bestellung abgegeben, dass die dann auch wirklich korrekt im ERP landet. Ein weiteres Thema könnte zum Beispiel auch sein Integration in CRM-Systeme. Das ist einfach gut, um so für eine bessere Kundenkommunikation zu sorgen, ja, dass der Vertriebsmitarbeiter weiß, okay, was bestellt denn der Kunde so in letzter Zeit viel? Hat er vielleicht irgendwelche Projekte, wo ich ihm dann vielleicht nochmal zusätzliche Produkte mit anbieten kann? Genau, und ein weiterer Punkt könnte zum Beispiel auch eine Integration in Marketing- oder Marketing-Automatisierungssysteme sein, um so einfach für mehr Umsatz zu sorgen durch automatisierte Marketingkampagnen, die da einfach laufen.
Okay, das war jetzt der eine Part der Frage. Wie sollte es sein? Wie sollte dieser Aufbau von der Systemlandschaft aussehen? Gibt es denn auch ganz konkrete Fails, die man vermeiden kann und die vermieden werden sollten? Fällt dir da auch was ein?
Ja, es gibt so einige Fails, die man tatsächlich vermeiden sollte. Und eine davon ist eben auch, dass man die Komplexität von so einer Systemlandschaft wirklich gering hält, also das nicht zu komplex macht. Das dazu führen kann, dass die Leistung zum Beispiel von einem Online-Shop beeinträchtigt wird, beziehungsweise eben auch die Wartungskosten einfach deutlich intensiver werden. Also sich da wirklich zu überlegen, wo will ich mit der Systemlandschaft hin oder mit dem Shop und dann wirklich auch abwägen, welche Systeme brauche ich da tatsächlich, welche sind vielleicht überflüssig. Ne? Und also sich darüber wirklich konkret Gedanken machen. Mhm. Das Weitere wäre dann zum Beispiel so ein Thema wie mangelnde Datensynchronisation. Also klar, der Shop muss natürlich mit Daten gefüttert werden und die soll natürlich auch konsistent bzw. korrekt sein. Und deswegen muss ich da halt wirklich darauf achten, dass ich die Datensynchronisation so aufbaue, dass wirklich auch immer die korrekten Daten im Shop vorhanden sind, sobald ich eine Änderung durchführe. Mhm. Ja, also das sind, glaube ich, so die größten Themenpunkte, die mir jetzt so einfallen. Insgesamt sollte man einfach die Systemlandschaft so aufbauen, dass sie eine nahtlose Integration in die relevanten Systeme bietet und somit eben auch alle Prozesse abdeckt. Und gleichzeitig sollte sie aber sicher, effizient und einfach wartungsfreundlich sein.
Okay. Ein ganz wichtiges Thema sind ja auch die entsprechenden Produktinformationen zu dem Produkt, das ich verkaufen will. Wie werden denn im B2B, im E-Commerce am besten diese Produktinformationen zur Verfügung gestellt, bereitgestellt? Worauf sollte man hier achten? Auch in Bezug auf Qualität, Aktualität, in welchem System sollten die sein?
Gut, letzten Endes auf jeden Fall mal ist ein Schlagwort die Vollständigkeit der Daten. Mhm. Also das heißt, es muss im Onlineshop einfach die Artikelnummer vorhanden sein, logisch dann ausreichende Beschreibungen zu dem Produkt, ne? Weil gerade im B2B-Bereich natürlich auch die Produkte, ich sag jetzt mal, oder können deutlich anspruchsvoller sein. Deswegen alles, was da ist, hilft, mhm. Auch um den Kunden da einfach beim Kauf keine Fragen offen zu lassen. Deswegen Beschreibungen, technische Daten, ganz wichtig, also Klassifizierungsdaten als Beispiel, dann eben auch Bilder bzw. Videos, die vielleicht dann nochmal irgendwelche Produkterläuterungen näher bringen und Anleitungen. Dann sollte man natürlich darauf achten, wie gesagt, dass die Aktualität von solchen Produktinformationen immer auf dem neuesten Stand ist. Also da wirklich schauen, dass die Synchronisationsjobs und so weiter, die dann eben die Daten aktualisieren, auch entsprechend aufgebaut sind, dass Änderungen direkt rüberlaufen. Auch so ein Punkt wie Sprachvariation mit anbieten, um einfach so dafür zu sorgen, dass genug verschiedene Sprachen aber vorhanden sind für die Länder, in denen ich auch letzten Endes verkaufen möchte. Mhm. Und natürlich so Punkte wie Datenqualität. Da gibt es natürlich in der Commerce Cloud beispielsweise wirklich super Tools, die einen dabei unterstützen, die Datenqualität hochzuhalten, mit Validierungsregeln und Ansichten. Ist ja auch ein integriertes PCM vorhanden, wo ich dann wirklich auch mir einstellen kann, wie die Datenqualität aufgebaut sein soll. Ja, und da ist eben auch wichtig, Tools an der Hand zu haben, um solche Themen dann eben auch abzuarbeiten.
Und wie schafft man es, dass die Warenbestände im Shop wirklich immer aktuell gehalten werden? Man möchte ja auch schließlich vermeiden, dass der Kunde etwas bestellt, das zwar im Shop noch als verfügbar angezeigt wird, aber im Lager gar nicht mehr verfügbar ist. Dann ist ja der Schrecken groß und der Ärger auch groß. Wie kann man das denn vermeiden?
Ja, korrekt. Also gerade im B2B-Bereich solche Themen wie Bestandsermittlung wirklich ganz, ganz wichtig. Und also es gibt verschiedene Wege, sowas umzusetzen. Und auch hier muss man sich einfach den Fall des Kunden einfach angucken. Wie ist die Situation beim Kunden? Und man unterscheidet da einmal eben zwischen einer synchronen Bestandsermittlung zum Beispiel. Das heißt, dass die Bestandsdaten direkt vom Shop aus dem ERP abgefragt werden. Somit gehe ich halt sicher, wenn die zum Beispiel die Warenwirtschaft sich eben im ERP befindet, dass die Daten dann auch wirklich korrekt sind, weil jede Verbuchung, die ich im ERP mache, wird ja dann auch automatisch aus dem Shop angefragt und so dann eben auch ersichtlich. Ist natürlich so, dass das Ganze dann auch ein bisschen Performance schluckt und es gibt auch Fälle, wo man sagen kann, okay, eine asynchrone Bestandsermittlung macht Sinn, das heißt, dass die Bestände aus dem ERP quasi in die Commerce Cloud übertragen werden. Allerdings ist es da so, dass man auch hier dann eben einfach gucken muss, dass eine regelmäßige Aktualisierung stattfindet, um die Bestände dann einfach korrekt zu halten. Es gibt aber auch durchaus hybride Lösungen, wo man dann einfach sagt, zum Beispiel, okay, die synchrone Bestandsermittlung wird dann zum Beispiel im Warenkorb dann gemacht und auf Listenseiten und so weiter dann vielleicht nochmal nur asynchrone Bestände. Also da gibt es ganz unterschiedliche Modelle, wo man dann wirklich von Kunde zu Kunde einfach gucken muss, um den dann auch wirklich perfekt zu beraten. Genau, und nochmal das Thema aufzugreifen, also nicht, dass quasi eine Bestellung abgegeben wird und dann am Ende der Bestand nicht da ist. Also hier kann man dann zum Beispiel auch wirklich nochmal sich den Bestellprozess anschauen, um dann einfach wirklich hier nochmal auf Bestände zu prüfen und zu gucken, ist die Verfügbarkeit da, und wenn die nicht da ist, dann kann der Bestellprozess auch nicht durchgeführt werden.
Okay. Jetzt hast du gerade schon gesagt, Beratung. Da habe ich eine Frage an dich dahingehend. Was wäre denn dein Tipp, Groß- oder Kleinstaaten? Was würdest du da raten? Ist es sinnvoller, wenn man sich eine E-Commerce-Lösung im B2B aussucht, lieber klein anzufangen und dann später aufzustocken? Oder würdest du sagen, man sollte direkt so planen, wie man es dann auch am Ende vorhat?
Also hier gibt es keine allgemeingültige Empfehlung. Ne? Es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Im Allgemeinen muss man da einfach wirklich sich den Kunden anschauen und dann eben mit ihm erarbeiten, was sind denn eigentlich die Ziele des Kunden? Ja. Also wo möchte er hin? Dann natürlich auch, wie viele Ressourcen hat er denn überhaupt? Also hat er ein internes Team, was dann das Projektmanagement auch teilweise mit übernehmen kann, beziehungsweise eben auch die Prozesse mit abdeckt? Also das ist wirklich so, dass man da von Kunde zu Kunde unterschiedlich agieren muss. Was da, wie gesagt, einfach wichtig ist, der Kunde muss eine klare Vorstellung davon haben, wo er mit dem Shop in Zukunft hin möchte. Mhm. Und dementsprechend kann man dann eben die bestmöglichen Schritte ableiten. Ein kleiner Start, wenn ich das jetzt nochmal aufgreifen kann, minimiert natürlich so ein Risiko, ne? Weil so eine Shop-Implementierung ist anspruchsvoll und gerade im B2B-Bereich. Und wenn man klein startet, kann man das Risiko bzw. auch die Kosten erstmal klein halten. Man benötigt letzten Endes ja auch weniger Ressourcen und Investitionen und erhält natürlich auch mal ein schnelleres Feedback vom Kunden oder von den Kunden. Ne? Also wie wird denn überhaupt diese Online-Lösung angenommen? Hier ist es natürlich dann einfach schwierig, später irgendwann mal zu expandieren. Das heißt, im laufenden Betrieb quasi den Shop neu aufzubauen oder größer zu machen. Weil da, wie gesagt, einfach die Prozesse schon laufen und man ja dann auch gucken muss, habe ich denn dann überhaupt genug Ressourcen, um das ganze Thema dann auch abzudecken.
Und wie ist es, wenn man groß startet, wenn man gleich groß startet?
Ja, auch das hat eben Vor- und Nachteile. Kommen wir erstmal vielleicht zu den Vorteilen. Letzten Endes bietet mir so ein großer Start mal eine wirklich solide Basis für den Shop, und ich habe so eben auch die Möglichkeit, wirklich eine breite Kundenbasis auch anzusprechen. Und letzten Endes ist es auch so, dass man dann natürlich auch nach außen professioneller wahrgenommen wird und erstmal wirklich mit einer beeindruckenden Präsenz startet. Natürlich ist es auch hier so, dass dann die Investitionen natürlich auch größer sind und auch eine längere Planungsphase vorhanden ist. Also man sieht es hat beides seine Vor- und Nachteile. Und wie gesagt, da muss man einfach sich den Kunden ganz individuell anschauen, um da die beste Lösung zu finden.
Okay. Michael, wir sind schon bei der letzten Frage, und zwar der Blick in die Zukunft. Das würde mich mal interessieren. Welche Entwicklung siehst du denn im B2B, im E-Commerce kommen? Womit sollten sich die B2B-Händler schon heute befassen, was morgen kommt?
Ja, gute Frage. Und da möchte ich dir natürlich auch ein bisschen was an die Hand geben. Zum einen natürlich, wir haben das jetzt schon öfter im Podcast rausgehört, das Thema Personalisierung. Und hier geht es eben wirklich darum, den Kunden in Zukunft immer mehr ein personalisiertes Einkaufserlebnis zu liefern, egal ob das in Form von Aktionen, Angeboten, E-Mail-Kampagnen sind. Es ist einfach so, ich muss meinen Kunden kennen. Und im B2B-Bereich beziehungsweise im Shop-Bereich funktioniert es halt dadurch, dass ich eben ja Daten analysiere und deswegen ist es eben wichtig, Tools auch irgendwo an der Hand zu haben, wo man eben so Datenanalysefähigkeiten, vielleicht sogar noch mit der Unterstützung durch KI irgendwie realisiert. Also auch da bietet ja die Subcommerce Cloud jetzt schon erste Themen an. Dann eben der Punkt Omnichannel-Vertrieb, um den Kunden letzten Endes auch wirklich auf jedem Weg zu erreichen und mit ihm zu interagieren. Also egal, ob das jetzt Social Media ist oder dann eben wirklich ein Point of Sales. Also wirklich versuchen, alle Kanäle einfach abzudecken. Und hier ist dann eben auch so, dass E-Commerce-Plattformen letzten Endes hier schon viele Funktionen mitbringen. Also dann eben auch wirklich eher die Entscheidung hin zu einer E-Commerce-Plattform als zu einem einfachen E-Commerce-Shop. Weil so muss ich dann natürlich mir wieder zusätzliche Tools anschaffen, die wieder versuchen zu integrieren. Deswegen wäre auch meine Empfehlung, hier Richtung E-Commerce-Plattform zu gehen. Genau, das waren so meine Empfehlungen. Okay. Für die Zukunft und ich hoffe, es hat dir weitergeholfen.
Mit Sicherheit, mir hat es weitergeholfen. Ich hoffe auch, dass es unseren Zuhörern, davon bin ich überzeugt, unseren Zuhörern auch weitergeholfen hat. Und ich bedanke mich bei dir für die interessanten Informationen zu den möglichen Fails im B2B-E-Commerce und vor allem aber zu den Tipps, wie man diese auch vermeiden kann. Dann wünsche ich dir und auch unseren Zuhörern eine gute Zeit und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Tschüss!